naja, Bitcoin ist das einzige begrenzte Asset der Welt. Das einzige wirklich begrenzte Asset der Welt. Und selbst wenn das Asset nicht steigt, wenn alle anderen Assets sich inflationieren, weil alle anderen Assets sich inflationieren können, dann ist Bitcoin verhältnismäßig immer am Steigen im Vergleich zu diesen anderen Assets.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Heute sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start und dürfen gleichzeitig einen Gast begrüßen, der vor knapp 1,5 Jahren auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, und zwar Florian Bruce Boy. Florian, du hast dir ja in den letzten Monaten einen Namen in Sachen Bitcoin gemacht und hast ja auch in deinem eigenen Podcast, dem Proaktiv-Podcast, schon 3-4 Folgen über das Thema Bitcoin aufgenommen. Und eben über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Und schön, dass du da bist, Florian. Hi und herzlich willkommen.
Hey René, ich freue mich, hier zu sein. Richtig gut.
Ja, Florian, du, dann starten wir doch gleich mal rein. Ich bin ja fleißiger Zuhörer eures Podcasts. Ich meine, da geht es nicht nur ums Thema Bitcoin oder Finanzanlagen, sondern auch um Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung und viele andere Themen. Und ich finde deine Meinung zu vielen Themen immer sehr, immer sehr interessant. Ja, es sind oftmals so Sachen, über die man nicht so klar oder sofort nachdenkt. Und du hast auch mal in den Podcast-Folgen gesagt, du hast alle deine Aktien und ETS verkauft und bist komplett in Bitcoin umgeschichtet. Warum hast du das gemacht?
Hui, da muss man ein bisschen ausholen, glaube ich. Ich glaube, also die kürzeste Zusammenfassung, die ich geben kann, ist, dass es gibt auf der Welt Probleme. Und dann gibt es irgendwann Ingenieure, die eine perfekte Lösung für das Problem konstruieren. Und dann ist das Problem eliminiert. Und bis es Ingenieure gibt, die diese Lösung konstruiert haben, zweckentfremden wir andere Sachen, um so eine Behilfslösung zu haben. Also ein Beispiel wäre, wenn ich sitze jetzt hier gerade vorm Fenster, vor einigen, ich sag mal, Tausenden oder Hunderten von Jahren hatte man das Problem, dass man gerne aus dem Haus rausgucken wollte, ohne dass Luft oder Wind reinkommt. Und damals gab es aber noch keine ingenierten Fenster. Und dann hat man sich überlegt, wie macht man das denn? Und dann hat man entweder ein Loch in der Wand gelassen, was jetzt keine optimale Lösung ist, aber man kann zumindest rausgucken und der Rauch von der Feuerstelle kann aus dem Fenster entweichen. Oder man hat irgendwelche Tierhäute genommen, wo man nicht wirklich rausgucken konnte, aber wo man zumindest Lichteinfall hatte und nicht immer auf Kerzenlicht oder Feuerstelle angewiesen war. Und so gibt es im Laufe der Zeit immer wieder irgendwelche Probleme, die entstehen. Und irgendwann gibt es einen Ingenieur, der sagt, so, hier, das Fenster. Und jetzt, wo es das Fenster gibt, haben wir die perfekte ingenierte Lösung. Und wir brauchen nicht mehr irgendwelche Tierhäute oder Blätter oder Löcher zu benutzen, um das Problem so halbwegs zu umgehen. Und das Gleiche ist, wir haben das Problem, wir wollen von A nach B kommen, über Mittelstrecken. Früher haben wir das zu Fuß gemacht mit Pausen, haben irgendwann Pferde zweckentfremdet. So, Pferde wurden ja nicht dafür auf die Welt gebracht, damit wir als Menschen auf ihnen reiten, um von A nach B zu kommen, sondern das waren Tiere, die wir domestiziert haben, um dann mit ihnen zu reiten von A nach B. Aber irgendwann kam ein Ingenieur, der gesagt hat, ja, wir bauen jetzt Autos. Und nachdem die perfekte ingenierte Lösung auf den Markt gekommen ist, brauchte man kein Pferd mehr, um von A nach B zu kommen. Und das Pferd ist danach sukzessive eigentlich super schnell ausgestorben als Transportmittel. So, und das Gleiche mit, wie will ich von hier über den Atlantik kommen? Und da war die erste Lösung, wir bauen Schiffe, und dann die zweite Lösung war, wir bauen Flugzeuge. Und je nachdem, was man machen möchte, will man ganz viel transportieren, also viel schwere Fracht, dann ist vielleicht ein Schiff besser, aber grundsätzlich, wenn du von über den Atlantik möchtest, benutzt du immer das Flugzeug und nichts anderes. So, und eins der größten Probleme in der Menschheit oder in der Finanzwelt ist das Problem von Wertspeicher. Jeder möchte seine Werte speichern. Geld kann man, wenn man möchte, als ökonomische Energie sehen. Ich wende Energie auf, um Geld zu verdienen, kann diese dann in Geld speichern und kann diese Energie nutzen, um auf deine Energie zurückzugreifen, indem ich dich dafür bezahle, dass du irgendwas machst, wenn du denn möchtest. Und wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anderes. Und ich habe ja Physik studiert, ne? Und in Physik definieren wir Energie umgangssprachlich als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Und Geld hat in jedem Fall die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, noch viel mehr als alles andere. Und dann sagen Leute, ja gut, aber Geld kann keine Glühbirne zum Leuchten bringen. Ja, aber Hitze kann auch keine Glühbirne zum Leuchten bringen. Es gibt Energie in verschiedenen Formen und du musst sie umwandeln, um dann die Energie zu haben, die du brauchst. Und Geld kannst du in jede Energieform umwandeln. Ich kann Geld in Elektrizität umwandeln, ich kann Geld in Essensenergie umwandeln, ich kann Geld in Transportenergie umwandeln, ich kann Geld in ich kann mit Geld gravitative Energie kanalisieren, ich kann alles mit Geld machen und wende Energie auf, um es zu kriegen. So, jetzt ist die Frage, wo speichere ich mein Geld? Und das ist ein Problem, das haben wir schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, weil jeder möchte seine Arbeitszeit irgendwie speichern. Und bis jetzt gab es keine ingenierte Lösung, die dafür gebaut wurde. Bis jetzt haben wir andere Sachen zweckentfremdet, um unser Geld zu speichern. Immobilien wurden nicht von Ingenieuren gebaut, um Geld zu speichern. Immobilien wurden von Ingenieuren gebaut, damit man drin wohnt. Und wir haben aus der Suche nach einem Geldspeicher entdeckt, dass Immobilien ja gar nicht so schlechte Eigenschaften für einen Geldspeicher haben, weil man kann sie beleihen, man kann Cashflow rausziehen, all solche Sachen. Und deswegen wurden Immobilien, ich sag mal, finanzialisiert, um einen Teil des Geldes zu speichern. Aktien sind Unternehmen, die irgendwas produzieren, sind aber auch nicht von Ingenieuren designte Wertspeicher, sondern es sind Unternehmen, die etwas machen und die auch Geld verdienen, aber es ist jetzt nicht es hat sich niemand hingesetzt und überlegt, wir machen jetzt den perfekten Wertspeicher und daraus sind dann Aktien entstanden. Das ist eher ein Weg für Firmen, sich selber zu finanzieren und das Risiko auf viele Leute aufzuteilen, statt dass es wirklich eine reine Form von Geldspeicher ist. Genauso Gold. Gold ist auch nicht von Ingenieuren konstruiert worden, um ein Wertspeicher zu sein, wurde aber als Wertspeicher benutzt, weil von allen Metallen, die es auf der Welt gibt, hat Gold die besten Eigenschaften für einen Wertspeicher. Ne? Dann sagen Leute, ja, wo ist der intrinsische Wert von was auch immer, Bitcoin meinetwegen. Aber bevor wir da hinkommen, denke ich immer, diese Frage nach dem intrinsischen Wert kannst du dir auch schon bei Gold stellen. Ne? Warum wird Gold als Wertspeicher benutzt statt Stahl? Weil Stahl ist viel wertvoller, viel nützlicher in der echten Welt. Ich gucke hier aus dem Fenster und ich sehe ganz viel Stahl. Ich gucke aber nicht aus dem Fenster und sehe viel Gold. Und Gold wird natürlich benutzt in jedem Handy und alles, aber es wird nicht so viel benutzt und ist nicht so wichtig wie Stahl. Da kann man sich fragen, warum ist denn dann trotzdem Gold als Wertspeicher genommen worden statt Stahl? Und die Lösung ist, dass es beim Wertspeicher nicht darauf ankommt, was es ist, sondern es kommt darauf an, welche Eigenschaften es hat. Wie bei jedem Container kommt es immer darauf an, welche Eigenschaften hat der Container, damit ich dann meinen Wert reintun kann. Und Gold hat viel bessere Eigenschaften als Stahl. Stahl eignet sich nicht als Wertspeicher, weil du kannst Stahl unlimited herstellen und Stahl rostet, also ist nicht haltbar. Und Gold kannst du nicht unlimited herstellen. Ist es sehr schwer, Gold zu finden. Ne, man stellt es ja nicht her, obwohl man es jetzt langsam auch kann. Das ist aber noch radioaktiv, also da muss man sich noch keine Gedanken machen. Und Gold ist haltbar. Gold ist, ja, was hat es noch? Ja, das war es schon. Das sind schon zwei richtig gute Eigenschaften, die ich als Wertspeicher haben möchte. So, aber zurück zum Punkt. All diese Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind Sachen, die aus der echten Welt zweckentfremdet wurden, um Geld zu speichern. Aus dem Grund, dass wir ein Wertspeicherproblem haben, weil jeder will ja sein Wert speichern, aber Geld kann das nicht sein, weil Geld inflationiert ständig. Und genauso wie die Tierhaut eine Zweckentfremdung von der Haut eines Tieres war, um ein Fenster so einigermaßen gut zu bauen, genauso ist Gold oder Immobilien eine Zweckentfremdung von einem fremden Gut, um Geld zu speichern. Und ich sage nicht, dass es schlechte Geldspeicher sind. Teilweise haben die sehr, sehr geniale Eigenschaften. Und es ergibt aber Sinn, in dieser Welt dann auch zu sagen, lass uns diversifizieren, weil keine dieser zweckentfremdeten Wertspeicher haben die perfekten Eigenschaften, die ich von einem Geldspeicher gerne hätte. Eine Immobilie hat das Problem zum Beispiel, dass sie immobil ist. Deswegen ist es dumm, 100% von meinem Vermögen in Immobilien zu haben. Gold hat die Eigenschaft, dass es oder hat die schlechte Eigenschaft, dass es selber auch inflationiert, aber auch nicht besonders gut verifizierbar ist, nicht besonders liquide ist, nicht besonders gut transportabel ist. Ich kann zum Beispiel damit gar nicht durch den Flughafen kommen, wenn ich genügend Gold habe. Dann Aktien haben das Problem, dass es irgendein Management gibt, was irgendwelche Skandale auslösen kann, was schlechtes Management betreibt. Aktien haben sowieso ganz viele Risiken, die damit einhergehen. Und deswegen ergibt es bei keinem dieser zweckentfremdeten Wertspeicher Sinn, 100% deines Vermögens reinzutun, weil es nicht alle Eigenschaften erfüllt. Bei einem Fenster ergibt es aber Sinn, dass jedes Fenster aus Glas ist, weil Glas einfach die perfekten Eigenschaften hat. Es lässt nichts durch an Hitze, es lässt nichts durch an Sachen, es lässt nichts rein, was von draußen reinkommen soll, aber du kannst perfekt durchgucken. So, und deswegen hat jedes Haus näherungsweise identische Fenster. So, und jetzt ist die Frage, und ich will gar nicht, lass uns gar nicht an Bitcoin denken, sondern lass uns mal selber ein kurzes Brainstorming machen in dieser Dreierrunde, in der wir hier sind. Und gerne du als Zuhörer kannst auch mal auf Pause drücken gleich und selber das Brainstorming für dich durchführen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr instruktiv für einen selbst. Und ich habe das selber auch gemacht und ich bin, aber ich sage jetzt erstmal, was das Brainstorming ist. So, überleg mal, was, wenn wir jetzt ein Brainstorming machen würden und sagen würden, okay, es gibt das Problem von Wertspeicher. Was sind die Eigenschaften, die ein Wertspeicher haben muss, um der perfekte, ingenierte Wertspeicher zu sein? Und ich rede hier nicht von Konsequenzen. Also eine Konsequenz ist, der Wert steigt jedes Jahr um 7%. Das ist eine Konsequenz aus den guten Eigenschaften. Ich möchte wirklich nur die Eigenschaften hören. Welche Eigenschaften sollte der ideale, konstruierte, ingenierte Wertspeicher haben? Jetzt als Zuhörer kannst du auch mal gerne auf Pause machen und wirklich selber darüber nachdenken. Und jetzt, Jungs, sagt, gib mal ein paar Vorschläge, die gut sind für einen Wertspeicher, wenn wir im Labor wären.
Auf jeden Fall Thema Nummer eins, dass es nicht inflationär ist. Dass man sicher weiß, okay, hey, es ist komplett begrenzt, nicht wie letzten Endes Bargeld oder Gold, was ja trotzdem inflationär ist.
Warum soll es nicht inflationär sein? Was ist das Problem, wenn es inflationiert?
Verliert es letzten Endes ja trotzdem an Wert, würde ich sagen, an inneren Wert.
Die einzelne Einheit verliert an Wert. Ne? Wenn du 10 davon hast und dann gibt es nächstes Jahr 20, dann 30, dann 40, dann wird dein Anteil verwässert. Das ist wie eine Verwässerung bei einer quasi, also der gleiche Effekt wie bei einer Verwässerung von einer Aktiengesellschaft, wenn du da verwässert wirst um deine Anteile. Du hast immer noch die Anzahl der Aktien, die du hattest, aber weniger Anteil vom Gesamtkuchen. Und deswegen hast du weniger Mitbestimmungsrecht relativ und genauso hast du weniger Kaufkraft, wenn dein Geld inflationiert wird oder dein Wertspeicher. Also nicht inflationär, sehr guter Punkt. Was noch?
Ich schmeiß mal noch in die Runde was ganz Simples, was mir aber sofort in den Sinn gekommen ist. Und zwar, dass ich immer und überall darauf zugreifen kann. Also Aktien, okay, da kann ich eigentlich auch mal ziemlich schnell drauf zugreifen, aber ich muss ja trotzdem ja erstmal eine Verkaufsorder bei meinem Broker stellen, muss dann irgendwie vielleicht kurz warten, bis das Geld auf mein Verrechnungskonto überwiesen wurde, auch oder geht auch relativ schnell, aber da muss ich ja auch wieder erstmal das Geld auf mein Konto zum Beispiel meiner Sparkasse hinüberweisen. Also das dauert dann in der Regel auch nochmal irgendwie ein, zwei Werktage. Bei Gold vielleicht ist es nochmal ein bisschen schlimmer in Anführungszeichen, also wenn ich Gold jetzt eben zum Beispiel ja, in einem Banktresor habe, da muss ich dann vielleicht erstmal ein paar Tage vorher einen Termin bei der Bank ausmachen, muss dann erstmal hinfahren und kann dann erst drauf zugreifen. Genau, das ist mir jetzt sofort in den Sinn gekommen. Ist jetzt auch nicht, oder ich würde jetzt behaupten, das ist auch nicht extrem schlimm, aber ja, wenn ich drüber nachdenke, ist es natürlich oder wäre es natürlich für einen perfekten Wertspeicher nochmal besser, wenn ich jederzeit wirklich sofort darauf zugreifen kann.
Stark, also bei Aktien hast du ja auch das Ding, du kannst nur wie viele Stunden, vielleicht 60 Stunden die Woche drauf, 50 Stunden die Woche drauf zugreifen. Die anderen 100 Stunden hast du keinen Zugriff auf deine Aktien, ja. Also überall drauf zugreifen, guter Punkt. Was noch?
Ja, gute Frage, Gegenfrage. Nein, Spaß.
Ja, also ich bin ab und zu bei Family Offices und berate die zum Thema Bitcoin und stelle die Frage auch. Und es kommen immer interessante Punkte. Eine Sache, die das Family Office gestern gesagt hat, keine Cost of Carry. Also was bedeutet das? Ich möchte, das waren Immobilieninvestoren. So, und die sagen, wenn ich 1 Million in eine Immobilie stecke, dann kostet mich das jedes Jahr 10.000 Euro. Wenn ich aber 100 Milliarden in Immobilien stecke, kostet mich das jedes Jahr so und so viele Millionen Euro pro Jahr, 50 Millionen pro Jahr oder so. Und das finden die doof. Der optimale Wertspeicher, der würde keine Cost of Carry haben. Wenn ich 100 Euro reinstecke, kostet mich das nichts. Und wenn ich 100 Milliarden reinstecke, kostet mich das auch nichts. Das ist ein weiterer Punkt. So, dann, was ist noch? Immobilien, was ist das Problem bei Immobilien? Oder einer der Probleme, die sind immobil. Das heißt, der perfekte Wertspeicher sollte mobil sein. Dann wäre es noch gut, wenn ich den perfekten Wertspeicher auch versenden kann. Also ich möchte einen Teil von meinem Wertspeicher vielleicht zu dir, René, senden, weil ich dir einen Gefallen tun möchte oder weil du irgendwas Cooles gemacht hast und wir eine Vereinbarung hatten, was auch immer. Also Transport neben mobil, dass ich es mit mir selber mitnehmen kann, möchte ich es auch noch transportieren können über mich hinaus. Dann teilbar wäre gut. Ein Problem von Gold ist, dass es nicht gut teilbar ist. Das siehst du auch schon in der Geschichte von Gold, auch als Zahlungsmittel. Die Römer, die hatten den Arius und den Denarius. Der Arius war der Goldtaler, aber das normale Fußvolk hatte selten einen Arius, sondern sie hatten fast immer nur Denarien, weil das waren die Silbermünzen und Silbermünzen waren deutlich weniger wert und deutlich mehr teilbar und damit konntest du dein Day-to-Day-Business machen, statt mit so einer Gramm Goldmünze zu zahlen, die jetzt schon, die damals äquivalent ungefähr 100 Euro wert war und jetzt auch 100 Euro wert ist. So, das ist ein Problem bei Gold. Also teilbar ist gut. Dann ist es gut, wenn es verifizierbar ist, auch ein Problem von Gold. Ich habe hier eine Goldmünze irgendwo, also wirklich 1 Gramm, also nicht viel wert. Aber wenn ich sie jetzt hochhalten würde, wüsstest du, dass es Gold ist? Könntest du dir nie sicher sein, selbst wenn du bei mir im Raum wärst. Dann, was kann man noch sagen? Unabhängig von dem Einfluss anderer. Das Family Office gestern hat gesagt, unabhängig von der Politik. Aber man könnte es noch weiter fassen und sagen, unabhängig von dem Einfluss irgendeiner Instanz. Ich möchte nicht, dass die Politik Einfluss darauf hat. Ich möchte aber auch nicht, dass ein CEO Einfluss darauf hat. Ich möchte auch nicht, dass irgendeine andere Institution, die Kirche oder was auch immer, Einfluss auf meinen Wertspeicher hat. Das wäre nicht der perfekte Wertspeicher. Dann möchte ich, dass es keine, vielleicht ein Derivatpunkt davon, ist kein Monopol. Das wurde gestern auch noch gesagt. Dann willst du, dass es sehr haltbar ist, also nicht korrosionsanfällig ist, sondern dass es haltbar ist über Raum und über Zeit. Nicht Inflation ist eine schlechte Haltbarkeit über Zeit, aber gleichzeitig ist auch Korrosion eine schlechte Haltbarkeit über Zeit. Ne? Wenn Stahl richtig rostet und kaputt geht, dann ist es auch ärgerlich. So, und so kannst du dir diese Liste wirklich überlegen. Und es gibt viele, viele weitere Punkte, die wir jetzt noch nicht gesagt haben, auf die man kommen könnte. Aber bis jetzt hat noch nie irgendeine Person, die ich diese Frage gestellt habe, einen einzigen Punkt auch nur genannt, der nicht von Bitcoin erfüllt wird. Und er wird nicht nur von Bitcoin erfüllt, sondern er wird ausschließlich von Bitcoin erfüllt. Es gibt nichts anderes, was diese Definition erfüllt. Immobilien, Gold, Aktien sowieso nicht. Daher haben wir ja sogar die Liste zum größten Teil hergeleitet. Deswegen, die erfüllen eh nicht alle Punkte. Aber auch Ethereum oder so, andere Kryptowährungen erfüllen diese Punkte nicht. Die scheitern alle daran, dass sie entweder kontrollierbar sind von irgendeiner Instanz, der Ethereum Foundation, von irgendeinem Staat, dass sie inflationierbar sind und dass sie einen CEO haben. Und das sind schon 3 Punkte, woran all diese anderen Kryptowährungen scheitern. Und deswegen habe ich auch nach dem Wechsel zu Proof of Stake von Ethereum mich von Ethereum verabschiedet. Ich war vorher eigentlich auch ein Verfechter noch zusätzlich zu Bitcoin auch von Ethereum, aber das ist jetzt auch vorbei, können wir nachher auch drauf eingehen. Genau, aber der Punkt ist, dass es egal, wie du dich hinsetzt, wenn du deine Lieblingspunkte aufschreibst, die ein perfekter ingenierter Wertspeicher haben sollte, dann ist das Einzige, was übrig bleibt in der echten Welt, ist Bitcoin. Und deswegen für mich ist Bitcoin der erste und einzige von Ingenieuren konstruierte Wertspeicher. Genau wie das Fenster das erste und einzige von Ingenieuren konstruierte Fenster war. Und das Mittel war, um Fenster durchzusetzen. Und was man macht mit einem diversifizierten Portfolio normalerweise, als Aktienhändler und so, versucht man all diese Imperfektionen so zusammenzubasteln, dass du insgesamt ein perfektes Asset hast. Du hast Immobilien in deinem Asset, weil die haben Cashflow, so. Du hast, und die kannst du gut beleihen, aber die sind nicht mobil. Deswegen hast du auch ein bisschen Gold. Gold ist ein bisschen mobiler. Deswegen hast du aber auch ein bisschen Aktien, weil Aktien haben andere Vorteile, die weder Immobilien noch Gold nicht haben. Aber wenn du jetzt die perfekte konstruierte Lösung hast, dann ist es für mich das Fenster versus verschiedene Tierfälle, die mal dicker, mal dünner, mal fester, mal elastischer sind. Das wäre das diversifizierte Portfolio. Und ja, deswegen Bitcoin. Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe gerade Cashflow gesagt. Da könnte man sagen, ja, mein perfekter Wertspeicher sollte Cashflow haben. Und da muss man aufpassen. Weil wenn ich sage, du sollst die perfekten Eigenschaften nennen, dann sind wir wirklich im Labor und können wirklich alle Eigenschaften sagen, die gut sind. Wir müssen aber trotzdem logisch bleiben. Und wenn du sagst, du willst Cashflow haben, dann musst du auch beantworten, woher der Cashflow denn kommt. Und egal, was der Grund für das Cashflow ist, es ist immer schlimmer, als der Cashflow von Vorteil ist für den perfekten Wertspeicher. Weil woher kommt Cashflow von anderen Assets? Also Cashflow von Staatsanleihen kommt davon, dass Geld gedruckt wird. Cashflow von Immobilien kommt davon, dass jemand in deiner Immobilie wohnt und über den Zustand deiner Immobilie die Hoheit hat. Cashflow von anderen Zinsarten kommt davon, dass jemand dein Geld in seinem Besitz hat. Ist zwar nicht der Eigentümer, aber der Besitzer. Und damit was macht, was er möchte. Aber du hast auch das Problem, dass es zum Totalverlust kommen könnte. Wie man ja auch bei FTX und anderen Börsen gesehen hat, wo alle Cashflow gern haben wollten. Dann Cashflow von Dividenden. Cashflow in Form von Dividenden ist ein Symptom davon, dass es einen CEO gibt, der eine gute Geschäftsentscheidung treffen kann oder eine schlechte. Und wenn er eine gute Entscheidung trifft, kriegst du eine Dividende. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber mein perfekter Wertspeicher soll kein CEO haben. Er soll keine Person haben, die die Hoheit über meinen Wertspeicher hat. Der soll nicht in der Gewalt von einem Mieter sein, sondern mein perfekter Wertspeicher soll unabhängig sein und nicht inflationierbar. Und dann ist die Frage, woher soll denn dann der Cashflow kommen? Und das ergibt dann logisch keinen Sinn. Deswegen, auch wenn ich gerne Cashflow hätte, das ist nichts, was man sich logisch in einem Labor erklären könnte. Ein anderer Grund auch, warum Cashflow hinderlich ist, ist, dass du dadurch nicht, du kannst, wenn du Cashflow hast, dann ankert sich der Wert deines Wertspeichers nicht nur aus den Eigenschaften heraus, sondern auch aus dem Cashflow, den es produziert. Also eine Immobilie zum Beispiel ist ungefähr 20 mal so viel wert wie ihr Cashflow. Eine Aktie ist ungefähr 30 mal, wie ihre Rendite. Eine Aktie ist ungefähr 30 mal so viel wert wie ihr Gewinn. Das Problem ist nur, dass du dann nicht unendlich viel Geld drin speichern kannst, weil ansonsten entkoppelt sich der Wert von der Rendite und du hast eine Überbewertung und das willst du bei einem Wertspeicher nicht haben. Du möchtest einen Wertspeicher haben, der die reinsten Eigenschaften hat, wo keine Überbewertung stattfinden kann, wo es einfach nur darum geht, will ich diese Eigenschaften haben für mein Geld oder möchte ich sie nicht haben? Und daraus entsteht der Kurs. Also will jemand einen perfekten Wertspeicher haben oder nicht? Aber nicht, wie entwickeln sich die Cashflows von diesem Ding. Und wenn du jetzt sagst, okay, Apple ist ein perfekter Wertspeicher, weil Apple macht geile Cashflows, dann sage ich dir, ja, aber was ist, wenn mein Family Office von gestern sagt, sie möchten 500 Milliarden in Apple speichern? Dann stecken sie 500 Milliarden in Apple, der Kurs von Apple verdreifacht sich und auf einmal ist Apple massiv überbewertet, weil das Preisniveau nicht mehr zum Cashflow passt. Ein anderes Problem von Cashflow ist, dass du das Wertversprechen von deinem Asset, was sich aus dem Cashflow herleitet, ist ein Derivat von Währung und Währungen werden inflationiert. Das heißt, dein Asset kann nur in einem ähnlichen Maße an Wert gewinnen, wie deinen Cashflow mit der Inflation gleichhalten kann. Aber wenn du eine Inflation hast wenn du mal in die Länder guckst, wo Inflation sehr heftig ist, Argentinien, Libyen, da willst du gar kein Asset haben, was Cashflow abwirft, weil der Cashflow gar nicht nachziehen kann mit der Inflation, die diese Länder mit sich bringen. Und deswegen, Cashflow klingt nice, wenn man sich aber fragt, woher soll der kommen und was bedeutet das für die Verankerung meines Investments in der Inflation, dann wird es wiederum nicht ganz so interessant. Deswegen gehört das nicht zu meinen favorisierten Eigenschaften von einem perfekten Wertspeicher.
Okay, krass. Also ja, wenn wir auf jeden Fall über die perfekten Eigenschaften von eben Wertspeicher reden möchte, dann muss man wirklich sagen, ey, Bitcoin erfüllt eben diese. Und eben dieser eine Punkt, den Sebi jetzt genannt hatte mit, hey, ich möchte eben diesen Wert auf jeden Fall, oder der sollte immer zugänglich sein. Und da hast du ja auch mal gesagt in deiner Podcast-Folge, die Aussage hast du getroffen, Bitcoin ist das einzige Asset, das du tatsächlich besitzt. Und es ist ja auch wirklich so, du hast es ja sehr gut verglichen jetzt zum Beispiel mit Ukraine-Krieg. Die Flüchtlinge konnten, glaube ich, nur irgendwie begrenzt Bargeld mitnehmen oder abheben. Also alleine dieses Asset war eben nicht wirklich zugänglich. Dann Immobilien, klar, ich meine, kannst jetzt auch nicht schnell verkaufen und irgendwie das Cash mitnehmen. Genauso schwer wird es mit Gold. Keine Ahnung, kannst mit einem Rucksack voll Gold irgendwie über eine Grenze laufen oder so, aber ist die Gefahr, okay, wird es irgendwie weggenommen, sei es eben irgendwie am Flughafen oder wird es gestohlen. Und dann ist halt die Frage, okay, wie kann man letzten Endes seine Assets dann wirklich auch komplett besitzen? Und wie du schon meintest in der Podcast-Folge, ich kann einfach meine Bitcoins, habe ich auf dem Ledger, meinetwegen wird mir der Ledger weggenommen, aber ich habe immer noch meine Passwörter oder egal, wie man letzten Endes oder wo man jetzt seine Bitcoins gespeichert hat, sofern ich letzten Endes die Keys habe, kann es mir keiner wegnehmen. Und ja, unterstreicht doch nochmal die Aussage mit, Bitcoin ist das einzige Asset, das du tatsächlich besitzt.
Absolut. Es gibt den, ich war vor ein paar Monaten in dem Film Hunger Games, Tribute von Panem, der vierte Teil. Der vierte Teil ist ja quasi der Prequel zu den anderen drei Teilen, also quasi die Vorgeschichte. Und da gibt es diese Frau und die leben ja in so einem tyrannischen System und so und diese eine Hauptdarstellerin, die ist eine Sängerin und die haben ja alle kein richtiges Eigentum und keine Werte und gar nichts, nur das Kapitol hat das alles. Und dann singt sie immer, nichts, was du mir wegnehmen kannst, hat überhaupt einen Wert für mich. Und dann, deswegen ist ihr Gesang so wertvoll für sie, weil den Gesang kann man ihr nicht wegnehmen. Und dann saß ich da im Publikum und dachte mir, ja, und dein Bitcoin, weil den könntest du theoretisch auch in Worten speichern. Und das ist nochmal eine Verdeutlichung davon, also deine Immobilie hast du ja wirklich, aber also anders gesagt, jedes Asset besitzt du nur, weil jemand Stärkeres dir erlaubt, dass du es besitzen darfst. So, aber wenn der Staat entscheidet, dass du die Immobilie nicht mehr besitzt, weil sie jetzt einen Flughafen dahin bauen wollen, weil jetzt Krieg ist oder weil du ein Parkticket nicht bezahlt hast und das sich jetzt über 3 Jahre verzinst hat, dann bist du deine Immobilie los. Wenn du deine Aktien, wenn dein Aktiendepot kann gefändet werden, dein Schließfach bei der Bank, man sagt ja immer, das gehört nicht zur Insolvenzmasse, aber wenn eine Bank insolvent gehen sollte, dann wird die Bank einfach zugemacht und natürlich gehört dein Gold nicht zur Insolvenzmasse, aber du kommst auch nicht in die Bank rein. Und das haben wir jetzt, wann haben wir das gesehen? Ich glaube 2009 hat man das bei irgendeiner Sparkasse in Deutschland gesehen. Und grundsätzlich kann man ja sagen, gut, ich kann mein Gold aber zu Hause im Tresor haben. Aber selbst da hast du, das ist die bis dahin die reinste Form von Besitz gewesen. Aber sie war nicht hundertprozentig rein, weil wenn ich als stärkerer Mensch in deine Wohnung komme und sage, gib mir dein Gold, dann hast du die Wahl zu sagen ja oder nein, aber im letzten Endes könnte ich, wenn ich wollte und stärker wäre, dir einfach eins übers Gesicht ziehen, dich ohnmächtig hauen, dein Gold nehmen und wegspazieren. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, ich hole die Polizei, aber die musst du die Polizei wiederholen, musst du auf die Polizei hoffen, dass sie dein Gold wiederholt. Und Bitcoin könntest du, wenn du wolltest, ich würde es nicht empfehlen, aber könntest du in deinem Kopf speichern, verankert in Sprache, wenn du diese 12 Wörter wüsstest. Dann, also früher wusste ich meine, jetzt habe ich habe mein komplettes Setup nochmal komplett geändert, jetzt weiß ich sie nicht und mein Bitcoin-Dings ist sogar getimelockt. Aber wenn ich sie wüsste, dann könnte ich damit überall hin fliehen und man kann mir meine Bitcoin genauso wegnehmen, wie man meine Gedanken mir wegnehmen kann. Und ich denke, es gibt nichts Schwierigeres, was man einem wegnehmen kann, als seine eigenen Gedanken.
Ich glaube, über jeden Punkt bei Bitcoin könnte man separat ewig lang diskutieren und wenn man sich wirklich da mal tiefgreifend da informiert und einliest und einfach mal tagelang, wochenlang, vielleicht sogar monatelang damit auseinandersetzt, dann wird man wirklich immer wieder zu dem Punkt kommen, dass Bitcoin vielleicht wirklich der beste Wertspeicher ist. Und ich glaube, die Zeit, dass wir jeden Punkt hier kritisch auseinandernehmen und genau erklären, wieso das genauso ist und wieso welcher Punkt nur auf Bitcoin zutrifft und wieso Bitcoin vielleicht besser ist als Gold, besser ist als Fiat-Währungen und so weiter. Ich glaube, dass man alle Punkte hier wirklich tiefgründig erklärt, das ist in einer einzelnen Podcast-Folge nahezu unmöglich. Deswegen möchte ich mal, ja, ich möchte von der anderen Seite her deswegen mal fragen, und zwar, gibt es für dich denn eine konkrete Schwäche oder einen konkreten Angriffspunkt bei Bitcoin, den du ausmachen kannst, den du einfach bei Bitcoin ausmachen kannst?
Strong. Also lass mich die Frage in zwei Teilen beantworten. Der erste Teil ist, als Zuhörer kann man jetzt nicht einfach sagen, ah ja, Florian hat gesagt, all diese Eigenschaften werden erfüllt und deswegen passt es, sondern man muss selber, jetzt fängt die Arbeit an. Jetzt muss man sagen, okay, ich habe mir meine Liste gemacht mit all den Anforderungen und die Anforderungen sind auch in sich logisch und jetzt fängt die Arbeit an, um selber herauszufinden, ob diese Sachen wirklich erfüllt werden. Gestern nach meinem Family Office Treffen, da habe ich mit einem anderen Typen geredet, der ein absoluter Skeptiker war. Und der hat all die Punkte gesagt. Und dann meine ich, ja, Bitcoin ist das Einzige, was es erfüllt. Und dann meinte er, nein. Und dann hat er gesagt, Bitcoin, ein Staat könnte einfach Bitcoin verbieten und dann wäre Bitcoin gleich null. Und dann habe ich gesagt, ah ja, verstehe. Du musst noch mehr, du hast jetzt die Liste der Eigenschaften und jetzt musst du selber gucken, erfüllt Bitcoin diese Eigenschaften oder nicht. Und das ist die Reise, auf die jeder Zuhörer jetzt selber gehen muss. Aber wenn wir das jetzt machen würden, dann würden wir jetzt noch 3 Stunden hier sitzen. Da können wir vielleicht mal was anders machen. So, jetzt zu deinem Punkt. Was sind die Schwächen? Die für mich hatte Bitcoin einige Schwächen oder einige Unklarheiten, die jetzt aber aus dem Weg geräumt wurden. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich fand es, ich sag mal 3 Beispiele. Da die allererste Schwäche, die ich vor 5 oder 6 Jahren bei Bitcoin gesehen habe, war das Thema mit dem Energieverbrauch. So, und dass das nicht nachhaltig ist und dass das schlecht ist und all solche Sachen und dass das deswegen nicht mehr skalierbar ist und all den ganzen Kram. Das andere Thema, was ich mit Bitcoin hatte, war, vielleicht könnte ein Staat es doch verbieten. Und der dritte Punkt, den ich für Bitcoin hatte, und das war der gravierendste sogar, die Eigenschaften sind toll. Man muss sich aber auch dann fragen, im zweiten Schritt, nachdem man sie geprüft hat, wie werden diese Eigenschaften denn gesichert? Weil nur wenn ich irgendwas auf den Markt bringe und sage, ja, es inflationiert nicht, und dann guckt man und sagt, ah ja, stimmt, es inflationiert nicht, aber die Sicherung von der fehlenden Inflation besteht einfach nur darin, dass ich entscheide, dass es nicht inflationiert, das ist eine sehr, sehr schwache Sicherung. Und das Bitcoin-Netzwerk ist gesichert durch einen Schwarm. Und das ist die beste Form von Sicherung, die du haben kannst. Ne? Normalerweise, wenn man sagt, ich will etwas sichern, dann denkt man an eine Burg. Ich will eine krasse Burg bauen mit geilem Burggraben und starken Mauern und so. Das Problem bei einer Burg ist, dass man genau weiß, wo man angreifen muss. Und wenn man das schwächste Glied in der Burg findet, dann fällt die ganze Burg in sich zusammen, nur weil das schwächste Glied in sich zusammengefallen ist. Das heißt, die Burg ist nur so stark wie das schwächste Glied von ihr. Und normalerweise ist das schwächste Glied der Pförtner, dem ich einfach einen Batzen Geld in die Hand drucke und dann gehe ich in die Burg rein und nehme sie von innen aus. Wenn du wirklich etwas sichern möchtest, dann sicherst du es mit einem Schwarm, der überall auf der Welt verteilt ist. Und wenn du mir sagst, greif Fort Knox an, würde ich sagen, oh, das ist schwierig, aber es ist zumindest, ich weiß zumindest, wo es ist und ich weiß zumindest, was meine Aufgabe ist. Wenn du mir sagst, greif Plankton an, denke ich mir, oh shit, Plankton ist überall auf der Welt. Und wenn ich im Atlantik das Plankton ausgelöscht habe, dann ist im Pazifik noch viel. Wenn ich dann zum Pazifik gehe, entsteht wieder viel im Atlantik und die sind ja auch noch verbunden miteinander. Und wenn ich einen Plankton töte, können aus dem anderen Plankton noch mehrere Planktons entstehen und die können sich vermehren. Und ich weiß nie genau, wo die sind. Und die sind nicht nur im Ozean, sondern auch noch in irgendwelchen Gewässern im Inland, bla 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 bla. Dann denke ich mir, ja, das ist wirklich schwer. Und ein Schwarm, der fällt nicht mit seinem schwächsten Glied, sondern er fällt erst, wenn das stärkste und letzte Glied gefallen ist. Das heißt, du musst alles aufräumen, um einen Schwarm umzulegen. Und wenn, da könnte man ja sagen, okay, das ist halt viel Aufwand, aber das kann man ja irgendwie noch machen. Aber wenn du einen Schwarm hast, der groß ist und dann sich aber selber noch replizieren kann, dann wird es schwer. So, ich benutze die Analogie nicht gerne, aber es ist dann so ein bisschen wie der Kopf von Medusa. Du schlägst einen ab und dann kommen 2 neue. So, und das, so ist Bitcoin geschützt. Und das ist für mich die stärkste Form von Garantierung der Eigenschaften, die man haben kann, die nicht die Garantie einer einzelnen Person braucht, sondern einfach von einem Schwarm geschützt ist. Und der Schwarm sind die Miner. Und mein Problem war, dass ich dachte, ja, die Miner sind super und die Notes auch, aber vor allem die Miner. Das Problem bei den Minern ist nur, dass die müssen ja auch bezahlt werden. Und Bitcoin ist so designt, dass diese 21 Millionen Bitcoins, die es gibt, die wurden nicht von Anfang an auf den Markt geschmissen, weil da hättest du ein Problem, dass einer einfach alle kauft und dann ist das Ding tot, sondern die werden alle 10 Minuten mit jedem Block ausgegeben und es werden immer weniger ausgegeben, bis du am Ende bei 21 Millionen asymptotisch dich annäherst und dann hört es irgendwann auf. Und am Anfang waren das 50 Bitcoins pro Block, alle 10 Minuten, die die Miner bekommen haben, dann 25, dann 12,5, dann 6. Jetzt seit einer Woche sind es noch 3. Alle 4 Jahre halbiert sich das. Und dann denke ich mir, okay, jetzt sind es noch 3. Das sind noch 3 mal 60k, das sind noch 280k. Das ist schon eine ordentliche Menge an Geld, die du pro Jahr kriegst. Aber Bitcoin kann sich nicht für immer alle 4 Jahre verdoppeln. Das heißt, irgendwann sind die Gebühren geringer als das, was die, also werden die Gebühren immer geringer, weil die Block-Rewards immer kleiner werden und dann ist die Sicherheit vom Netzwerk geschwächt. Und das war ein großer Punkt, der mich lange beschäftigt hat. Aber in 2023 gab es super viele Blocks, das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, mit der Miner Geld verdienen, sondern die verdienen nicht nur damit Geld, sondern auch noch mit Transaktionsgebühren. Und die Transaktionsgebühren waren aber nie wirklich in einem ernstzunehmenden Bereich, bis 2023 dann kam. Und in 2023 gab es echt viele Blocks, wo die Transaktionsgebühren alleine höher waren als die 6 Bitcoin, die als Block Award ausgegeben wurden. Und jetzt gibt es, es gibt super viele Blocks, die jetzt auch viel mehr Transaktionsgebühren haben als 3 Bitcoin, die für die Miner gegeben werden. Und das ist halt eine Zahl, die steigt mit größerer Adoption. Und jetzt seit 2023 ist es für mich ziemlich klar, dass die Transaktionsgebühren das Staffelholz übernehmen können oder jetzt sogar schon langsam übernehmen. Und dass es so nicht mehr schlimm ist, dass wir in 20 Jahren nicht mehr, also nur noch 0,00 irgendwas Bitcoin kriegen alle 10 Minuten, weil wir die Sicherheit mit den Transaktionsgebühren finanzieren. Das war ein Punkt, der wurde ausgeräumt. So, die anderen Punkte, ich meine, wir können darauf eingehen. Vielleicht das Energiethema, das können wir vielleicht nochmal auseinandernehmen, warum das kein Punkt ist. Und der dritte Punkt war mit Staaten, die das verbieten können. Also aufgeatmet habe ich, als China das verboten hat. Weil die besten Investments der Welt werden in China verboten und überall anders auf der Welt nicht verboten. Wenn China jetzt gesagt hätte, wir feiern Bitcoin, dann hätte ich mir wieder Sorgen gemacht, weil dann hätte es sein können, dass die USA es verbietet. Aber als China es verboten hat, dachte ich, okay, das ist jetzt eine westliche Technologie und wird wahrscheinlich auch eine bleiben. Jetzt Anfang des Jahres, wo der ETF rausgekommen ist, war ein Verbot mehr oder weniger vom Tisch. Jetzt kann man immer noch sagen, ja, aber in 50 Jahren kann man das irgendwie doch verbieten und es ist egal, dass BlackRock und die ganzen Pensionskassen Bitcoin halten und es wird einfach trotzdem verboten. Das würde mich dann aber eher erinnern an 1933, wo Gold verboten wurde, nachdem es eh schon etabliert war. Und nachdem Gold verboten wurde als 1933, ist es erstmal um 50% gestiegen, weil das Geld entsprechend entwertet wurde. Und auch jetzt spielt immer noch Gold eine Rolle und das ist 100 Jahre nachdem es verboten wurde damals, weil das Verbot wurde irgendwann aufgehoben. Und es ist sehr schwer für eine demokratische westliche Welt, die viel ihrer Ideologie auf Freiheit basiert, die reine Freiheitstechnologie zu verbieten. Insbesondere, wenn China es auch schon verboten hat. Und jetzt mit den ETFs ist das für mich auch mehr vom Tisch. Ein anderer Grund dafür ist auch noch, dass es ja nicht nur ein Land gibt. Und du hast wenn es jetzt das einzige ingenierte Wertspeicher-Asset der Welt ist, dann hast du ja auch ein gewisses Incentive als Staat, dieses Asset selber zu halten oder zumindest Bürger anzuziehen, die dieses Asset selber haben. Und wenn Argentinien es verbietet, hat Brasilien vielleicht ein Incentive, es nicht zu verbieten, um die ganzen schlauen Leute aus Argentinien nach Brasilien zu kriegen. Wenn Europa es verbietet, hat die USA ein Incentive, es vielleicht nicht zu verbieten, weil dann die ganzen schlauen Leute aus Europa in die USA kommen. Und die einzige wirkliche Bedrohung wäre es, wenn es eine Weltregierung gäbe, die jetzt schon operiert, die es überall auf der Welt gleichzeitig verbietet, da hätten wir ein Problem. Aber die Welt besteht nicht aus einer Weltregierung, auch wenn manche Leute das sagen. Und so Länder wie El Salvador oder so, da ist es halt schon jetzt Zahlungsmittel. Und selbst wenn es verboten wird, ist es halt das schwierigste Asset, was du verbieten kannst. Du hast, wenn du Immobilien verbietest, du weißt genau, wo die sind. Das den Immobilienbesitz könntest du easy verbieten, wenn du sagst, ich lösche das Grundbuch, es gibt kein Eigentum mehr, alles gehört dem Staat, fertig. Direkt umgesetzt. Bitcoin zu verbieten ist so, als würdest du sagen, ich verbiete, dass du die Lyrics von Eminem Lose Yourself im Kopf hast. Das kannst du sagen, aber niemand kann es prüfen. Und das führt trotzdem vielleicht dazu, dass Bitcoin der Preis crasht und dass große Investoren rausgehen und so. Aber das System Bitcoin würde nicht sterben, weil du musst einfach nur die Lyrics im Kopf behalten und dann, wenn es irgendwann eine neue Regierung gibt, dann lebt das wieder auf. Und dazu kommt auch, dass es schon Nodes im Weltall gibt, die man jetzt nicht einfach runterholen kann und so. Also der Zug ist abgefahren. Das Energiethema, da habe ich also in meinem Podcast, Proaktiv-Podcast, in der ersten Bitcoin-Folge, Folge 97, da rede ich eine ganze halbe Stunde über das Energiethema. Deswegen hier kürze ich es ein bisschen ab. Aber das Thema ist auch vom Tisch für mich schon seit einigen Jahren, weil man muss da auch von vorne anfangen. Erstmal gibt es in der akademischen Welt, die aber nicht physikalisch gebildet ist, irgendwie den Fehlglauben, dass wir ein Energieproblem auf der Welt haben. Und das ist schon mal falsch, weil wir haben kein Energieproblem. Es gibt nicht zu wenig Energie auf der Welt. Es gibt nur zu wenig Energie an manchen Orten auf der Welt. So, und ein starker Grund dafür ist, dass wir unsere Zivilisation nicht an Energiezentren gebaut haben, an natürlichen Energiezentren, weil wir bis zum 19. Jahrhundert gar keine Elektrizität hatten. Wir haben unsere Zivilisation an Handelszentren gebaut. Die wichtigen Städte waren alle an einem Meer, waren alle so positioniert, dass man gut Handel betreiben konnte. Und das war auch sinnvoll so. Und dann irgendwann im 19. Jahrhundert haben wir Elektrizität erfunden. Und dann haben wir Energie zu der Stadt gebracht, aber haben nicht die Stadt zur Energie gebracht. So, und es gibt näherungsweise unendlich Energie auf der Welt. Und jeden Tag kommt neue Energie von der Sonne auf die Welt gestrahlt. Und es gibt irgendwie so eine Berechnung, wie viele Quadratkilometer du in der Sahara brauchst, an Solarpanels, um die gesamte Energie, die den Mensch, also auf, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, ich weiß nicht mehr genau, wie hoch es war, es waren irgendwie 500 Quadratkilo oder 200 Quadratkilometer Solarpanels in der Sahara würden an einem Tag so viel Energie aufnehmen, wie die Menschheit in einem Jahr braucht. Irgendwie sowas in dem Bereich. So, da kann man aber sehen, wie unverhältnismäßig die Angst vor mangelnder Energie ist. Was aber verhältnismäßig ist, ist bei Energie das Problem, wie kriege ich es von A nach B und wie speichere ich es über Zeit? Das ist nämlich das Problem, weil wir können nicht einfach in der Sahara diese Solarpanels bauen und dann die Energie hierher bringen, weil wir können Energie nicht speichern und nicht gut versenden. Auch diese Stromtrassen, die wir haben, die gehen auch nur bis 1000 Kilometer, weil du ansonsten wird der Widerstand zu groß. Und wenn du keinen Widerstand haben möchtest, musst du diese Kabel so dick und so kurz wie möglich machen. Aber das ist ja quasi schon ein Paradox in sich selbst. Ich kann nicht dicke, kurze Stromtrassen haben, weil dann kommen sie nicht weit. Wenn ich aber dünne, lange mache, kommen sie zwar weit, aber der Widerstand wird irgendwann so hoch, dass ich da nicht mehr effizient Strom durchsenden kann. So, das heißt, wir haben kein Energieproblem, kein globales Energieproblem, sondern nur ein lokales Energieproblem. Und die meisten Bitcoin-Miner sind nicht irgendwo in Städten und konkurrieren mit irgendeiner lokalen Infrastruktur, weil das wäre ja dumm für die. Die gehen irgendwo in die Tundra, wo es kalt ist, wo sie nicht heizen müssen, wo sie an geothermische Energie rangehen, wo sie an Wasserfälle gehen, wo sie Windenergie nutzen und meinen da Bitcoin. Die gehen irgendwo nach Island, wo Island vorher, ich meine, Island ist, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen negativer zu Bitcoin, aber Island hat früher, weil die viel zu viel Energie haben, hat Island Aluminium importiert, ist geschmolzen und dann wieder weggesendet und so den Überschuss an Energie, die sie benutzt haben, irgendwie wirtschaftlich genutzt. Aber das war natürlich umwelttechnisch nicht besonders sinnvoll. So, jetzt gibt es ganz viele Miner in Island, die überschüssige Energie nutzen, um Bitcoin zu minen. Und so ist, also fast jeder Bitcoin-Miner ist irgendwo, wo niemand anderes ist, weil er braucht nur eine Internetverbindung und er braucht eine Energiequelle, aber er braucht nichts anderes. Und deswegen nutzen die Energie, die eh nicht benutzt werden würde. So, gleichzeitig ein anderer Punkt ist, dass Bitcoin-Miner aber, wenn sie wollten, eine geniale Technologie sind, um Stromnetze zu stabilisieren. Weil du hast beim Stromnetz das Problem, dass es genauso wie im Markt auch auf Angebot und Nachfrage basiert. Das heißt, du kannst kein Stromnetz bauen, was unendliche Kapazität hat, damit es in Spitzen auch funktioniert, sondern weil dann hast du das Problem, dass die meiste Zeit läuft es halt bei 1% Auslastung und dann ist es super unprofitabel. Das heißt, du musst dein Stromnetz so groß bauen, dass es immer eine gute Auslastung hat, aber auch ein bisschen größer, damit es bei Energiespitzen, wo du bei Nachfragespitzen, wenn zum Beispiel im Sommer es so heiß ist, dass jeder die Klimaanlage anmacht, dass es dann auch noch tragfähig ist für den erhöhten Energieverbrauch dann. So, das Problem ist aber, dass es in so Ländern wie Texas, also Staaten wie Texas zum Beispiel, da hast du viel zu große Unterschiede. Und da kann es so heiß werden, dass jeder gleichzeitig die Klimaanlage anmacht. Und dann brauchst du ein viel, viel größeres Stromnetz, als sie haben. Du kannst aber auch nicht so ein großes bauen, weil dann läuft es 90% der Zeit hochdefizitär. So, was sie jetzt aber gemacht haben, und deswegen ist es so ein cooles Beispiel, weil es nicht Theorie ist, sondern auch schon direkt Praxis. Was sie gemacht haben, ist, die haben einen Vertrag mit einem Bitcoin-Miner geschlossen und haben gesagt, wir machen jetzt ein richtig fettes Netz. Und die meiste Zeit läuft es auf 10% Auslastung, was eigentlich hochdefizitär wäre. Aber die anderen 90% geben wir dem Bitcoin-Miner, der gibt uns Geld dafür. Und so finanzieren wir unser Stromnetz, solange es niemand braucht. Und wenn es dann aber heiß wird und die Klimaanlagen angeschaltet werden, dann reduziert der Bitcoin-Miner seinen Anteil am Netz bis auf null, im schlimmsten Fall. Und die Leute haben immer Strom, egal wann. Und so, das kannst du mit keiner anderen Technologie machen, weil nichts anderes, was unendlich Energie aufnehmen könnte, wie zum Beispiel Bitcoin-Mining, kannst du beliebig ein- und ausschalten. Alles andere, was viel Energie nehmen könnte, muss anbleiben. Du kannst ein Datencenter nicht einfach mal aus- und anschalten. Du kannst ein AI-Center nicht einfach mal aus- und anschalten. Du kannst ein Krankenhaus nicht einfach mal an- und ausschalten. Bitcoin-Miner aber schon. Und so ist Bitcoin quasi, wenn du es verkaufen möchtest, also wenn du diese Idee verkaufen möchtest, dann kann man auch mal einfach weg, gar nicht an Bitcoin denken, so einfach nur sagen, ich habe hier eine Blackbox. Das habe ich von Christian Kläger, der hat diese Analogie benutzt, fand ich sehr gut. Du hast hier eine Blackbox und die Blackbox kann unendlich viel Energie aufnehmen und diese in Geld umwandeln, aber du kannst sie auch ausschalten. Und dann denkst du, okay, geil, damit kann ich Stromnetze stabilisieren, damit kann ich aber auch grüne erneuerbare Energien fördern, weil du hast das gleiche Problem auch bei Windparks oder so. Wenn ich jetzt in Norddeutschland, wo ich gerne bin, wenn ich da gucke, dann sind da ganz viele Windturbinen, die sind aber größtenteils nicht angeschaltet, weil wir gar keinen Abnehmer haben für die Energie. Das heißt, die rechnen sich nicht so gut. Wenn jetzt aber die Windturbinen immer angeschaltet sein könnten, weil ein Bitcoin-Miner in denen drin ist und sie Geld verdienen könnten, dann könnten sie entweder Strom liefern. Und wenn gerade niemand Strom braucht, können sie zumindest Geld verdienen. Und ja, so ist Bitcoin eine Technologie, die erneuerbare Energien incentiviert, Stromnetze stabilisiert, Energie nutzt, die eh keiner nutzt. Und dazu auch noch die grünste Industrie der Welt ist. Also es gibt keine andere Industrie, die so viel erneuerbare Energie benutzt wie Bitcoin, weil es halt die günstigste Energie ist, vor allem wenn du draußen in der Tundra bist. Und dazu gibt es dann noch andere Punkte auch, weil man kann dann auch fragen, was hat Bitcoin denn für einen Wert? Und dann kommt man auf das zurück, was Sebi gesagt hat, was du gesagt hast. Die Ukrainer, die konnten mit nichts fliehen, außer mit Bitcoin, weil Bitcoin konnten sie besitzen und auch mitnehmen. Gold konnten sie nicht mitnehmen, es wurde an der Grenze weggenommen. Geld konnten sie nur bis $20 am Tag abheben, Immobilien konnten sie offensichtlich nicht mitnehmen. Dann hilft Bitcoin der internationale Währungsfonds. Eigentlich ein Bitcoin-Kritiker, hat jetzt vor einer Woche ein Paper rausgebracht, wo sie anerkannt haben, dass Bitcoin eine hervorragende Speichertechnologie ist für Leute, die in entweder repressiven Regimen leben oder in inflationierenden Regimen leben. Das heißt, selbst die haben das erkannt. Und dann kann man sagen, ja, okay, Bitcoin ist A, richtig gut für die Menschheit, das könnte man auch noch weiter ausschlachten. Und B, nutzt es Energie, die eh keiner nutzt. Und wenn es Energie nutzt, die jemand nutzt, dann nur zum Wohle aller, die in dem Stromnetz leben. Und deswegen, das Thema hat sich für mich auch dann ja in Luft aufgelöst. Und jetzt gibt es für mich keinen Punkt mehr, wo ich sage, das ist eine Schwachstelle an Bitcoin. Es gibt natürlich immer noch Risiken, die man nicht berechnen kann. Das sind Black Swans. Und das kann immer passieren. Aber das ist der Grund, warum ich keine Aktien mehr habe oder so, weil die Aktien erfüllen nicht alle Eigenschaften. Und Bitcoin schon. Dann ist es nicht rational, noch Aktien zu halten. Genauso wie es nicht rational ist, ab und zu nochmal auf mein Pferd zu diversifizieren, wenn ich von Berlin nach Hamburg möchte, sondern ich immer mein Auto nehme. Und ich nehme auch nicht 100 Autos, ich nehme ein Auto. Das ist der Grund, warum ich ein Mikrofon habe, weil ich spreche ja nicht in 10 Mikrofone, nur weil, also aus Grund der Diversifizierung. Wenn du eine ingenierte Lösung hast, dann nutzt du genau die und diversifizierst nicht mehr. Na, wenn du, weiß ich nicht, Michael Saylor hat mal gesagt, wenn du auf einer Yacht bist und die auf der Titanic bist und die Titanic geht unter und es gibt 10 Rettungsboote. Eins ist aus Stahl, perfekt konstruiert, um zu schwimmen. Und alle anderen sind aus Holz oder sag mal Pappe. Dann diversifizierst du dich und deine Kinder in alle Boote oder geht ihr alle in das Stahlboot? Und ich würde natürlich alle meine Kinder in das Stahlboot tun, weil es einfach die besten Eigenschaften hat. Und genauso tue ich alle meine Geldscheine in das Stahlboot und guck nicht und nutze nicht irgendwas anderes mit schlechteren Eigenschaften. Und deswegen, ja, da muss man aber die Eigenschaften erstmal für sich alle überlegt haben und sie dann auch noch geprüft haben. Und das ist eine lange Reise. Aber das ist nichts, was man nicht, wenn man das ernst nimmt, nicht recht schnell nachvollziehen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man braucht schon eine sehr starke Überzeugung und Meinung und sich in so vielen Argumenten klar sein, dass man sagt so, ey, Bitcoin ist es wirklich. Das fand ich jetzt sehr interessant, wie du jetzt die Analogie auch mit den Booten gebracht hast und letzten Endes auf die Konzentriertheit einzugehen. Und ich sag mal so, jeder Zuhörer, der das Thema jetzt immer noch nicht ganz interessant findet, sollte vielleicht nochmal von Anfang an die Podcast-Folge anhören. Vielleicht gehen wir jetzt mal den nächsten Schritt weiter, weil es sind ja auch sehr viele Zuhörer natürlich dabei, ich glaube mal die Mehrheit, die sagt so, ey, natürlich möchte ich Bitcoin als Investitionszwecke auch haben. Also das eine ist jetzt Thema Wertspeicher, wo man sagt, ey, langfristig hat anscheinend, muss man natürlich wieder selber wissen, aber gemäß uns die besten Eigenschaften eines Wertspeichers. Aber wenn man jetzt so sagt, ey, jetzt gehen wir zu Themen Investmentrichtung, ich möchte in Bitcoin investieren. Jetzt ist Bitcoin ja in den letzten Wochen, Monaten gestiegen, so ey, jetzt sind wir in Sachen All-Time-High. So ist es nicht schon zu Ende letzten Endes die Rallye, aber es gibt ja auch die guten Vergleiche in Sachen Marktkapitalisierung, beispielsweise mit Gold, wo man sagt, ey, Bitcoin hat dieselben Eigenschaften, beziehungsweise mindestens eigentlich bessere Eigenschaften als Gold, also eigentlich alle Eigenschaften, die Gold hat, hat erfüllt Bitcoin mindestens. Und um eben auf diesen Wert zu kommen, hat ja Bitcoin noch ein gewisses Aufwärtspotenzial, oder?
Absolut. Also man kann ja drüber streiten, was Bitcoin ist. Ne? Ist es der perfekte konstruierte Wertspeicher? Ist es nicht? Also ich meine, ich streite mich darüber, aber es gab noch niemand, der dieses Streitgespräch gewonnen hat. Aber ich freue mich immer über Gegenargumente. Und was aber sehr schwer zu argumentieren ist, oder dagegen zu argumentieren ist, also Bitcoin ist mindestens eine Gold 2.0, digitales Gold. Und das ist auch keine neue Entwicklung. Es gibt immer erst was Analoges und dann gibt es was Digitales. Ne? Und der Unterschied ist nur, dass das Digitale meist bessere Eigenschaften hatte als das Analoge und deswegen das Analoge irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat. Wir hatten früher analoge DVDs, die waren okay, aber jetzt haben wir Netflix und es hat viel bessere Eigenschaften. Du kannst 100 Millionen Filme per Knopfdruck auf einem 10 Zentimeter Gerät abspielen. Du kannst sie teilen, du kannst sie immer wieder von vorne abspielen, du kannst sie in Urlaub mitnehmen und all solche Sachen. Viel bessere Eigenschaften als eine DVD. Du kannst sie transportieren. Und deswegen ist Netflix auch viel mehr wert als jedes DVD-Business. Dann hast du Google Maps, die digitale Version von einem Atlas. Google Maps hat viel bessere Eigenschaften. Du kannst sehen, wo du bist, du kannst dir eine Route berechnen lassen, du kannst auf dem Weg noch andere Sachen mit einfließen lassen in deine Route. Du kannst deine Route teilen mit anderen Leuten. Du kannst deinen Atlas überall hin mitnehmen, egal wo du bist. So. Und deswegen ist Google Maps viel wertvoller als jede Atlas-Firma auf der Welt. Und genauso mit Bitcoin. Bitcoin ist digitales Gold, wenn man das so nennen möchte. Hat alle Eigenschaften, die Gold natürlich auch hat. Nur verbessert manche Eigenschaften auch, wie die Teilbarkeit, wie die Verifizierbarkeit, wie die Nicht-Inflationierbarkeit. All das sind Sachen, die Gold nicht im perfekten Maße erfüllt, Bitcoin aber schon. Und deswegen erwarte ich, nachdem ich die ganzen anderen Trends gesehen habe, natürlich auch, dass Gold irgendwann von Bitcoin überholt wird, von seinem digitalen Pendant überholt wird. Und die Marktkapitalisierung von Gold ist 13 Billionen, 14 Billionen, die von Bitcoin 1,4. Das heißt, damit Bitcoin Gold überholt, muss Bitcoin einen Preis von 700.000 Dollar haben. Und das ist für mich persönlich jetzt nur meine Meinung, das Mindestziel, was Bitcoin erreicht. Und normalerweise sind die digitalen Versionen immer viel, viel mehr wert. Nicht nur gleich viel wert, sondern viel mehr wert als die analogen. Und dann kann man sich ja selber überlegen, in welche Richtung das hingeht. Man kann auch anders gucken und sagen, vergiss mal Gold, Bitcoin ist ein ingenierter Wertspeicher. Wie groß ist denn das Wertspeicherproblem? Und das Wertspeicherproblem ist ungefähr 450 Billionen Dollar groß. Wie viel Prozent von diesen 450 Billionen Dollar sollten in dem einzigen und ersten perfekt ingenierten Wertspeicher landen? 1%, 2%, 10%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100%. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Du kannst ja auch als Zuhörer mal überlegen, wie viel sollte davon auf den einzigen ingenierten Wertspeicher, nachdem du das verifiziert hast für dich, nach wie viel Prozent sollte in den einzigen ingenierten Wertspeicher entfallen. Und die, also ich denke mir mindestens mal 10% oder 20%. Und wenn Bitcoin 10% davon hätten, das wären 445 Billionen und das wäre eine Ver-35-Fachung von dem, wo wir jetzt sind. Das heißt, bei einem Bitcoin, das will ich jetzt nicht im Kopf machen, ein Bitcoin würde 60.000 mal 35, ja, das wären dann 2,1 Millionen, würde ein Bitcoin kosten. Wenn es bei 20% ist, wären es 4. Und so kannst du, wenn es bei 100 Billionen ist, ne, das wären dann 25%, dann wären es 5 Millionen pro Bitcoin. Und in solchen Kategorien stelle ich es mir vor, nach meiner Herleitung. So, das kann man natürlich immer anders sehen. Aber ja, das ist natürlich auch kein Investment-Advice, sondern es ist ein Nachdenk-Advice. Denk drüber nach und dann fällt deine eigene Entscheidung. Und ja, deswegen für mich, wir sind ganz am Anfang. Und ehrlich gesagt, man muss auch mal darauf schauen. Es gibt, Bitcoin ist ein Protokoll. Ein Protokoll ist ein Satz von Regeln, die offen sind. Jeder kann sich dem Protokoll anschließen, muss es aber nicht. Und es gibt viele Protokolle auf der Welt. Nur bis jetzt waren es alles Informationsprotokolle und nie Wertspeicherprotokolle. Sprache ist ein Protokoll. Mathe ist ein Protokoll. Sprache ist ein Protokoll, um Informationen zwischen Menschen zu kommunizieren. Mathe ist ein Protokoll, um Zahlen zwischen Menschen zu kommunizieren. Das Internet, TCP/IP, TCP und IP, das ist das Basisprotokoll vom Internet. Auch ein Kommunikationsprotokoll. Dann gibt's, was gibt's noch für Protokolle? Ja, das sind ja schon mal gute Beispiele. Also das E-Mail-Protokoll, es gibt ein E-Mail-Protokoll. Und all diese Informationsprotokolle, wenn du in sie investieren könntest, würdest du wahrscheinlich heute noch in diese Protokolle investieren. Du würdest wahrscheinlich heute noch in Sprache investieren. Du würdest wahrscheinlich heute noch ins Internet investieren. Und du würdest wahrscheinlich heute auch noch in das E-Mail-Protokoll investieren. Weil Protokolle sind offene Standards, die, wenn sie gute Regeln haben, von immer mehr Leuten akzeptiert werden und immer größer werden und immer wichtiger werden. Und jetzt haben wir das erste Wertspeicherprotokoll, das erste und einzige Wertspeicherprotokoll, was alle Eigenschaften erfüllt. Und das, da vermute ich, dass es eine ähnliche Trajektorie nehmen wird wie die anderen Protokolle. Und dann kann man sagen, ja, Bitcoin kann ja nicht ewig steigen, weil das wäre die Implikation davon. Und dann denke ich mir, ja, aber denk mal drüber nach. Wenn wir jetzt physikalisch drüber nachdenken, es gibt nichts auf der Welt, was begrenzt ist. Außer Bitcoin. Immobilien sind nicht begrenzt, Gold ist nicht begrenzt. Gold kannst du also alles Gold der Welt gibt's passend in zwei olympische Swimmingpools. Wenn du jetzt auf einen Asteroid gehst, kannst du easy die Goldmenge einfach verdoppeln. Wenn du im Ozean genau guckst, kannst du viel mehr Gold noch finden, als wir es jetzt gerade haben. Und es dauert nicht mehr lange, da kann man Gold auch noch ernsthaft im Labor herstellen. Das geht jetzt schon. Das Problem ist nur, dass es radioaktiv ist und dass es teurer ist, als eine Unze Gold jetzt kostet. Aber das ist nur eine Funktion der Zeit, bis die Technik gut genug ist, damit es nicht mehr radioaktiv ist und auch nicht mehr teurer ist, als die Unze Gold kostet. So, und wenn du überlegst, okay, Gold, kann Bitcoin ewig steigen? Naja, Bitcoin ist das einzige begrenzte Asset der Welt. Das einzige wirklich begrenzte Asset der Welt. Und selbst wenn das Asset nicht steigt, wenn alle anderen Assets sich inflationieren, weil alle anderen Assets sich inflationieren können, dann ist Bitcoin verhältnismäßig immer am Steigen im Vergleich zu diesen anderen Assets. Und das ist genauso wie das Fiat-Geld immer fällt, weil es immer weiter gedruckt wird. Dann genauso und Immobilien dementsprechend auch immer weiter oder tendenziell die Tendenz haben, immer weiter in die Höhe zu gehen, weil nicht, weil sie wirklich wertvoller werden, nicht, weil es nur eine höhere Nachfrage ist, sondern auch, weil die einzelne Geldeinheit weniger wert geworden ist.
Ist ja auch das Thema Angebot-Nachfrage natürlich. Ist natürlich jetzt.
Ja, hundertprozentig. Wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, dann fällt es natürlich.
Genau. Ich wollte nämlich darauf zurückkommen, weil man dachte, oder es war ja anfangs eher so, ja, dass er eher Privatleute ja Bitcoin nachgefragt haben und jetzt ist er eben auch anderen Investoren zugänglich, eben auch in Bitcoin zu investieren. Und deswegen gibt es ja seit Anfang dieses Jahres eben auch die ETFs. Ja. Und wir haben ja letzte Woche auch schon mal telefoniert und du hast ja gemeint, ey, die Big Dogs, die sind ja alle noch auf der Seitenlinie. Ja. Also da soll ja anscheinend noch richtig Geld reinfließen. Und wenn man ja nur ein begrenztes Angebot hat und eine erhöhte Nachfrage und auch noch Bitcoin-Hodler hat, die eben über den langfristigen Wert Bescheid wissen und eben ihre Bitcoins nicht verkaufen, dann gibt es ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Angebotsschock ist oder Nachfrageschock am Markt, aber es fließt ja, man sieht ja jetzt gerade, dass ja trotzdem sehr viel Kapital in die Märkte reinfließt und wahrscheinlich die nächsten Monate auch folgen wird durch die Big Dogs.
Ja, das wäre ein Angebotsschock. Ja, das ist eine valide Überlegung. Jetzt, ich hab was für deine Zuhörer. So, ihr heißt ja Aktienkauf, ne? Okay, so. Dann kann man sich fragen, ja, bla, Wertspeicher, okay, verstehe ich ein bisschen, aber irgendwie klingt mir das auch zu komisch, was Florian da sagt. Dann kann man ja, aber so als Portfolio-Beimischung sehe ich Bitcoin schon. Und das ist, glaube ich, das, was sich die meisten Asset Manager denken werden. Und dann werden sie ihre Finanzmodelle anschmeißen und das durchrechnen. So, und wenn du, ich habe mal so ein paar Modellierungen gemacht und nehmen wir mal das normale Standard 60-40 Portfolio. Und wenn du das 60-40 Portfolio dir anguckst über die letzten 10 Jahre, dann hat das eine Performance, und ich schaue jetzt mal lieber kurz nach, nicht damit ich irgendwas Falsches sage, eine Performance von 113% gemacht. Und dann habe ich modelliert, wie würde sich die Performance ändern und ein paar andere Kriterien auch noch, wenn ich eine kleine Bitcoin-Position hinzufügen würde. Und wenn ich in dieses Portfolio 5% Bitcoin hinzufügen würde und es jedes Quartal rebalance, das heißt, wenn Bitcoin sich verdoppelt, aber alles andere nicht, dann verkaufe ich die Hälfte meiner Bitcoin-Bestände, damit ich wieder bei 5% bin. Das heißt, ich verkaufe den Gewinner für die Loser. So, wenn ich das mache, was man ja so im Finanzgame üblicherweise macht, dann und 5% Bitcoin habe, dann habe ich statt 113% Performance, habe ich 250% Performance. Das heißt, die jährliche Rendite, die ich mit diesem 60-40 Aktienportfolio mache, wäre bei einem 57,5, 37,5 und 5%, 5% wäre ein Bitcoin-Aktienportfolio, die jährliche Rendite wäre dann nicht mehr 8%, 8,25, sondern 14%. So, und dann kann man sagen, ja, bla bla bla, aber Volatilität. Da sage ich, okay, die Volatilität von dem Portfolio wäre statt 11,02% 11,9%. Das ist jetzt keine krasse Erhöhung. Und dann sagt man, ja, aber Bitcoin fällt ja manchmal richtig heftig. Und dann kannst du angucken, okay, wie stark ist der maximale Drawdown, den mein Portfolio in dieser 10-Jahres-Zeit erfahren hat. Bei einem normalen 60-40-Portfolio wäre dein maximaler Drawdown 21,7%. Mit dem Bitcoin drin, mit 5%, wäre dein maximaler Drawdown 23,7%. Das heißt, du hast einen maximalen Drawdown von 2% mehr, aber das ist der maximale Drawdown, dafür, dass du doppelt so hohe Rendite hast. Und dann gibt es so eine Ratio, die sich manche dieser Leute gerne angucken, das ist die Sharpe-Ratio. Das ist das Gewinn, das Verhältnis von das Chancen-Risiko-Verhältnis. Und Risiko in dem Fall ist Volatilität. Und eine Sharpe-Ratio von, der normale Aktienmarkt hat, glaube ich, eine Sharpe-Ratio von 0,6 oder sowas, irgendwie sowas. Warren Buffett hat eine Sharpe-Ratio von 0,8. Und das heißt, er hat mehr Gewinnversprechen für weniger Volatilität im Verhältnis. So, dieses 60-40-Portfolio hat eine Sharpe-Ratio von 0,6. Je höher, desto besser, ne? Desto mehr Gewinn pro Volatilität. Das Portfolio mit 5% hat eine Sharpe-Ratio von 1,05. Das heißt, mein 60-40-Portfolio mit 5% Bitcoin hat fast eine doppelt so hohe Sharpe-Ratio und hat auch noch eine deutlich höhere Sharpe-Ratio als Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Und das ist wirklich erstaunlich. Und solche Sachen gucken sich diese Asset Manager an und denken dann, okay, scheiße. Dann probieren sie mal mit 10% Bitcoin, dann werden die Zahlen noch erstaunlicher. Da geht die Sharpe-Ratio hoch auf 1,3. Die Rendite geht nicht auf 250, sondern 450%. Und natürlich kann man nicht in die Vergangenheit gucken, um Zukunftsprognosen zu machen. Nur wenn das stimmt, dass es ein guter Wertspeicher ist, dann würde man auch erwarten, dass es in der Vergangenheit sich auch irgendwie so entfaltet hätte. Und das wird damit deutlich. Noch fast noch interessanter wird es, wenn du das mit einem Immobilienportfolio machst. Weil Bitcoin ist so unkorreliert mit Immobilien, dass es da sogar der Fall ist, dass die, obwohl sich die Rendite verdoppelt bei einem Immobilienportfolio, bei 5%, fast verdoppelt, nicht ganz, fast verdoppelt, reduzieren sich die Volatilität und es reduziert sich der maximale Drawdown, indem du Bitcoin hinzufügst. Und das ist was, was man nicht erwartet hätte. Man denkt, hey, warte mal, wie kann das sein, dass wenn ich ein hochvolatiles Asset hinzufüge in mein Portfolio, wie kann dann meine allgemeine Volatilität runtergehen? Und der Grund ist, dass Bitcoin so unkorreliert mit Immobilien ist, dass die Volatilität von Bitcoin, dass Bitcoin in Zeiten volatil ist, wo Immobilien es nicht sind. Und so cancelt sich das aus, wie eine Sinuswelle und eine phasenverschobene Welle, die wird dann zu einer Linie. Und so kann es sogar als Volatilitätsdämpfer in dem Portfolio wirken, wenn du das entsprechende Portfolio hast. Und solche Modelle werden die alle machen und werden sie irgendwann denken, okay, shit, egal was ich da habe, es ergibt immer Sinn, eine kleine Bitcoin-Position zu machen. Und ehrlich gesagt, ich finde, Rebalancen ergibt keinen Sinn, weil, also das heißt ja wirklich, ich verkaufe meinen Gewinner für meine Loser. Und wenn ich sage, ich habe 50%, gehe ich auf digitale Online-Händler und 50% auf Retail-Online-Händler, die physische Stores haben, dann verkaufe ich jedes Jahr Amazon, um Karstadt zu kaufen. Das klingt für mich nicht besonders sinnvoll. Ich würde einmal eine Allokation machen bei solchen Paradigmenwechsel und die dann laufen lassen. Aber ich denke, das wird trotzdem sich erstmal mit Rebalancen durchsetzen. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso mit Aktien. Ja, warum sollte man seine Blumen abschneiden und dann letzten Endes das Unkraut weiter wässern?
Genau.
Also gut, heißt jetzt nicht, dass es andere Unkraut ist, aber warum sollte man eben die gut performenden Sachen dann letzten Endes einfach nur aus dem starren Aspekt des Rebalancen einfach dann durchführen? Also da bin ich jetzt auch kein großer Fan von. Aber Florian, jetzt sind wir schon bei über einer Stunde. Ich glaube, das ist jetzt der absolute Rekord, was die Podcast-Folgen angeht. Für alle Zuhörer, die sich noch ein bisschen mehr mit Bitcoin beschäftigen möchten und auch sagen, ey, ich würde mich gerne mit dem Thema beschäftigen, aber vielleicht halt nicht die harte, schwere Kost, weil ich meine, es gibt ja auch die Hardcore-Literatur, was Bitcoin angeht oder die Hardcore-YouTube-Videos oder Interviews. Was könntest du unseren Zuhörern empfehlen, auch wo du dir dein ganzes Wissen geholt hast oder vielleicht 2, 3 Empfehlungen, damit man sich damit noch weiter beschäftigen kann, genauso wie auch euren Proaktiv-Podcast?
Also mein Proaktiv-Podcast, da ist natürlich mein Wissen zusammengefasst, ne? Folge 97, Folge 119 und Folge 142 oder so. Aber findet man easy, steht einfach dick Bitcoin drüber. Das sind 10 Stunden Content nur zu Bitcoin. Dann, ich habe jetzt gerade 2 Podcasts mit Nico Jilch aufgenommen. Die sind auch sehr, sehr gut, glaube ich. Und ansonsten fasse ich jetzt mein Wissen zusammen in einem Buch. Also ich will ein Buch schreiben zu Bitcoin. Und du kannst, ich habe jetzt gerade neu eingerichtet, so eine Warteliste für das Buch gemacht, wo ich alle Woche einen Gedanken zu Bitcoin teile und irgendwann kommt das Buch dann raus und dann announce ich das in dieser Liste. Das ist, da kann man sich eintragen auf, warte mal, bitcoin-bibliothek.de und da kann man sich eintragen und dann kriegt man einmal die Woche einen Bitcoin-Gedanken von mir und irgendwann dann das Buch. Ansonsten ist im deutschsprachigen Raum der Blocktrainer gut. Also ich kenne ihn persönlich, aber ich kenne seine Videos ehrlich gesagt nicht. Aber von den persönlichen Gesprächen mit ihm hat er Bitcoin sehr, sehr gut verstanden. Und dementsprechend kann ich auch seinen Content empfehlen. Und ja, das war's, glaube ich. Vielleicht noch ein Punkt inhaltlich, den man nicht vergessen darf. Der Unterschied zwischen Bitcoin und Krypto. Und ich glaube, ein großes Problem in dieser ganzen Kryptowelt ist, dass Die basiert auf einer Fehlannahme. Die Annahme ist, dass Blockchain die Revolution sei. Und daher zieht sich jedes Krypto-Projekt seine Legitimation. Aber Blockchain ist keine Revolution. Blockchain gab es schon lange vor Bitcoin. Und Bitcoin ist die erste Kryptowährung, die Blockchain genutzt hat für den spezifischen Wertspeicher-Anwendungsfall. Aber in den meisten Fällen ergibt es gar keinen Sinn, eine Blockchain zu haben, weil eine Blockchain ist umständlich, ist energieineffizient, ist langsam, all solche Sachen. Und Trotzdem gibt es jetzt tausende andere Krypto-Projekte, die sagen, ja, wir sind das neue irgendwas. Wir sind der Coin für Kühlschränke oder so. Und das ergibt alles irgendwie nicht so wirklich Sinn, aber die haben gute Marketing-Teams. Und ein ganz starkes Learning für mich über die letzten Jahre war wirklich, dass Bitcoin die einzige Kryptowährung ist, die wirklich einen sinnvollen Use Case hat und alle anderen nicht. Und ich war vorher ja auch ein Verteidiger von Ethereum, aber Ethereum hat halt einen entscheidenden Fehler gemacht in meiner Meinung, und zwar hat Ethereum irgendwann von Proof of Work zu Proof of Stake gewechselt. Und das wurde ja von den Medien gefeiert und alles. Nur das Problem ist, dass du mit Proof of Stake dich enorm zentralisierst über Zeit. Und Ethereum ist sowieso schon zentralisiert mit ihrer Ethereum Foundation, und jede andere Kryptowährung hat auch irgendwie einen Kopf. Also wenn Bitcoin sowas wie Gold ist, was niemand kontrollieren kann, ist jede andere Kryptowährung was wie eine Aktie. Nur halt eine unregistrierte Aktie. Und die nennen sich dezentral, aber nichts davon ist dezentral. Und Ethereum ist durch Proof of Work immer dezentralisierter geworden, weil du musstest Energie aufwenden, dann musstest du die Coins aber auch in den Markt verkaufen, und so hat sich es immer weiter dezentralisiert. Aber mit Proof of Stake kriegen die, die das meiste Geld haben, die meiste Rendite und können am meisten entscheiden. Und wenn du die meiste Rendite kriegst, hast du noch mehr Geld, und dann kannst du noch mehr entscheiden und noch mehr Rendite kriegen. Und das noch gepaart mit dem Fakt, dass die Ethereum Foundation sich am Anfang eh am meisten Ethereum in die eigene Tasche gesteckt hat, führt ja dazu, dass jetzt die Ethereum Foundation das ideologisch kontrolliert, aber auch effektiv kontrolliert mit ihrem großen Stake. Und wenn jetzt noch ein Ethereum ETF kommen sollte, dann gibt es da das Problem, dass der BlackRock dann auf einmal Ethereum kontrollieren kann. Und wenn BlackRock nicht staken darf, dann zieht BlackRock trotzdem stakebare Ethereum aus dem Markt raus und zentralisiert indirekt dadurch die Macht noch mehr bei der Ethereum Foundation, weil es immer weniger Leute gibt, die Bitcoin, die Ethereum direkt halten und die staken, sondern über BlackRock halten und die aber dann nicht stakebar sind. Das heißt, alle anderen Krypto-Projekte haben ein richtig großes Dezentralisierungsproblem. Und was auch immer die versuchen zu machen, könnte besser gemacht werden mit einer Datenbank. Weil sie sind eh Datenbanken, sie tun nur so, als seien sie keine. Und das, genau diesen Prozess siehst du auch. Also Ethereum war im Hype, und jetzt auf einmal übernimmt Solana das Staffelholz. Solana ist einfach noch zentralisierter als Ethereum, deswegen sind die Gebühren noch günstiger, deswegen ist es auch noch schneller, aber es ist noch zentralisierter. Und irgendwann gibt es eine neue Blockchain, die noch zentralisierter ist als Solana, und dann wird darauf alles passieren. Und geschweige denn, da muss man überlegen, was passiert überhaupt darauf. Ne? Also gibt es irgendwas Sinnvolles? Und es gibt nichts, was ich darauf sehe, was entweder nicht besser auf einer Datenbank kreiert werden kann, oder wenn es auf eine Blockchain muss, dann muss es auf die sicherste Blockchain. Und dann ist es aber Bitcoin. Also wenn irgendjemand irgendwas sagt, ja, aber das muss unbedingt auf die Blockchain, sage ich, ja, dann muss es auf Bitcoin. Und sagen, ja, Bitcoin ist noch nicht schnell genug oder so, dann sage ich, ja, dann muss es irgendwie mit Lightning arbeiten oder so auf Bitcoin. Aber ich gucke gerade aus dem Fenster und sehe Häuser, ne? Und für mich ist Bitcoin ist ein Fundament, und darauf kann vieles gebaut werden. Alle anderen Kryptowährungen sind schöne Glashäuser, die stehen aber auf Sand. Und das ergibt wenig Sinn, ein Glashaus auf Sand zu bauen, weil selbst wenn das Haus eine Daseinsberechtigung hätte, wäre es besser, wenn es auf einem guten Fundament stehen würde. Und in den meisten Fällen ist es aber kein Glashaus, sondern einfach eine Glaskugel, in der man nichts machen kann.
Spannende letzte Worte. Aber da habe ich jetzt noch die allerletzte Frage. Denkst du, der Ethereum-ETF wird kommen?
Weiß ich nicht. Kann sein. Also es wäre nicht, würde Ethereum nicht, von den Eigenschaften her würde es Ethereum schlechter machen. Und das ist ein Problem. Das heißt, wenn er nicht kommt, wäre es von den Eigenschaften her besser für Ethereum, für die Preisentwicklung im Kurzen ist wahrscheinlich gut, wenn er kommen würde. Aber langfristig ist Ethereum für mich tendiert gegen Null, zumindest gegen Bitcoin. Und da habe ich auch richtig viel Ärger für bekommen. Als Ethereum zu Proof of Stake gewechselt hat, dann habe ich alle meine Ethereum-Überzeugung quasi neu evaluieren müssen und quasi gesagt, Ethereum ist nichts mehr. Und habe dann auch auf LinkedIn irgendwie gepostet, dass Proof of Stake Ethereum das Genick brechen wird. Und dann hat niemand darauf reagiert, weil alle irgendwie Ethereum-Fans waren. Und dann habe ich jetzt ein Jahr später nochmal einen Chart gepostet, wie Ethereum sich im Vergleich zu Bitcoin seit dem Wechsel zu Proof of Stake verhalten hat. Und das war irgendwie ein Kollaps von 40%. Da hat auch wieder keiner reagiert, weil es alles Ethereum-Fans sind. Und ich denke, so wird es weitergehen. Also der Preis pro Ethereum im Verhältnis zu Bitcoin wird immer niedriger, egal was mit dem ETF kommt oder nicht. Es gibt Gründe, warum er kommen könnte, weil es gibt schon Futures-ETF. Auf der anderen Seite, der Grund, warum der Bitcoin-ETF angenommen wurde, basierend darauf, dass es schon ein Futures-ETF gab, war, dass die SEC keinen anderen Grund anführen konnte, um ihn zu abzulehnen. Bei Ethereum wäre der erste Grund, den die SEC zum Beispiel anführen könnte, ist, dass sie gerade eine Investigation auf Ethereum machen, auf der Basis von unreguliertem Wertpapier. Und das ist zum Beispiel ein guter Grund, den ETF nicht anzunehmen, wenn du gerade den Herausgeber des Assets kriminellen Sachen und wenn du dem kriminelle Sachen unterstellst. Aber das weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel. Für mich ist es egal, ob der rauskommt oder nicht, weil langfristig ist das Asset für mich nichts. Und es gab bis jetzt nur einen und es gibt auch nur einen Wertspeicher, der ingeniert und konstruiert wurde. Und das ist Bitcoin. Und Bitcoin kann mich auch nicht auf einmal zu Proof of Stake oder so wechseln, weil es halt keinen Kopf gibt, ne? Und das ist das Charmante daran.
Ja, mega spannend. Also Florian, ich glaube, das hat auf jeden Fall sehr viel Licht nochmal ins Dunkeln gebracht für alle Leute, die sich bis jetzt noch nie mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt haben. Ich meine auch jetzt zum Proaktiv-Podcast zu euren Folgen und auch zum Buch letzten Endes werde ich alle Links hier in die Shownotes reinpacken, damit ich auch der ein oder andere Zuhörer noch kontaktieren kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die Zeit und natürlich für all das Wissen, was du jetzt hier geshared hast. Und ich hoffe natürlich auch, dass es den ein oder anderen Zuhörer geholfen hat, seine nächsten Investitionsentscheidungen oder auch allgemeinen Konsumausgaben vielleicht anders zu hinterfragen, allgemein, wenn man mal das Geldsystem betrachtet und auch vielleicht mal ein bisschen das Geldsystem hinterfragt, weil das ist natürlich auch nochmal ein eigenes Kapitel für sich, wo wir auch nochmal wahrscheinlich ein, zwei Stunden drüber sprechen könnten über die Entstehung des Geldsystems und was das optimale Geldsystem letzten Endes wäre. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal einen Cut, damit wir hier niemanden überfordern. Florian, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen. Und ja, dann hoffe ich doch mal, dass wir uns in Zukunft auf jeden Fall nochmal hier im Podcast hören.
Sicherlich. Danke dir, René.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.